Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
So, guten Morgen. Wir lassen die Körbe in aller Ruhe rumgehen. Wir haben hier schon so viel gehört. Eins haben wir noch nicht gehört zu dieser besonderen Woche. Heute ist Palmsonntag. Wir haben jetzt schon über das nächste Wochenende gesprochen, aber heute ist Palmsonntag. Ich werde nicht über Palmsonntag predigen, aber es ist für mich so ein Startpunkt, weil ich eigentlich diese Tradition so mag. Ich stamme ja eigentlich so aus einer gemischten Tradition, so bin teilweise in der evangelischen Kirche groß geworden und teilweise waren meine Eltern so in der landeskirchlichen Gemeinschaft, wo wir aber nicht regelmäßig hingegangen sind. Also irgendwie so ein Gemisch aus allem. Und meine Mutter ist dann, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 14 oder so, sie wurde Küsterin in unserem Dorf für die Kirche. Für die nicht wissen, was das ist, Küsterin, das ist diejenige oder derjenige, je nachdem, wer das Amt ausführt, der halt für die Ordnung in der Kirche sorgt. Also, dass die Kerzen da brennen und dass die Wachsflecken hinterher weggemacht werden, dass sauber ist, dass Blumen auf dem Altar stehen und dass geläutet wird. Ich bin begeistert, da habe ich die Läuteordnung kennengelernt von unserer Landeskirche. Da steckt richtig, richtig was dahinter. Wisst ihr, dass immer zum Vaterunser geläutet wird, damit alle die, die nicht in den Gottesdienst kommen können, gleichzeitig ins Vaterunser mit einstimmen können? Finde ich sehr, sehr stark. Und was wir immer hatten, und das ist die sogenannte Paramentik. Das ist das, was auf dem Altar hängt und auch von der Kanzel. Also bei uns war es unten am Altar und direkt oben drüber war die Kanzel, die Paramente. Und meine Mutter durfte neue aussuchen, als sie dieses Amt anfing, weil die Alten wirklich sehr, naja, wie nennt man das, wenn der Stoff so zerschlissen ist und so abgegriffen ist und so. Und dann saßen wir über so einem Katalog, kennt ihr das noch, Kataloge, heute macht man es ja online, aber haben wir da so durchgeblättert, wie diese Kataloge aussahen für die Paramentik. Und es hat mich zutiefst bewegt, welche Symbolik da drin steckt. Wann da grün reinkommt, wann da lila ist, also violett heißt das ja, wann die Flaggen draußen hingehängt werden, immer zu den hohen Feiertagen. Und das ist die Kultur, in der ich groß geworden bin, die Tradition des Kirchenjahres mitzunehmen und zu schätzen. Im Übrigen macht das Volk Israel das immer noch. Heute feiern die Purim. Das ist das Fest, was gefeiert wird in Erinnerung an das, was die Königin Esther gemacht hat. Und mittlerweile sind die Körbe auch alle durchgegangen, sodass ich richtig anfangen kann. Ich finde das toll an diesen Traditionen. Das ist nämlich eigentlich etwas, was Gott etabliert hat. Er hat gesagt, erzählt von Generation zu Generation, was ich getan habe. Erinnert euch an die Feste, erinnert euch an wichtige Dinge, denn ich setze Zeiten und Stunden. Ich setze das fest und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir den Bibeltext von heute uns gleich anschauen. Und ich will am Anfang beten. Vater, ich danke dir für all das, was du schon gesprochen hast und für das, was du noch reden möchtest. Vater, und ich stelle mich zur Verfügung als ein Sprachrohr für das, was du sagst. Hilf mir, das zu sagen, was wirklich gesagt werden muss und dazu schweigen, was du nicht sagen möchtest, auch wenn ich es vielleicht aufgeschrieben habe. Und ich bitte dich, Vater, dass alle unsere Herzen offen sind, zu empfangen, das, was du für uns hast. Amen. Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte eines Mannes im Alten Testament. Jetzt hoffe ich, dass es niemanden gibt, der die Augen rollt. Wenn er es tut, sehe ich es nicht. Ich bin geblendet. Weil wir manchmal denken, Altes Testament, tausende von Jahren, was hat das mit mir eigentlich zu tun? Ich verspreche es euch, ich habe so viel entdeckt, was mit mir zu tun hat heute. Also verspreche ich euch, es hat was mit uns heute zu tun. Und zwar möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte eines Mannes und der heißt Gideon. Gideon, denkt ihr, kenne ich. Ich dachte auch, Gideon kenne ich. Und Gideon hat etwas gemacht, was mich seit langer Zeit beschäftigt und ich will da schon ganz lange drüber predigen. Und dann dachte ich, okay, ich predige über Jahwe Shalom. weil Gideon nämlich einen Altar gebaut hat und den nannte er Yahweh Shalom. Und Gott, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich wollte eigentlich über Shalom sprechen und ich durfte nicht. Und jetzt habe ich gesagt, wie sieht es denn diesmal aus? Und dann sagt Gott, ja, aber dann guck dir mal die ganze Geschichte an. Und deswegen gucken wir uns mal die Geschichte von Gideon an. Vielleicht so ein bisschen Kontext zu verstehen, in welcher Zeit dieser Gideon gelebt hat. Gideon, die Geschichte ist aufgeschrieben im Buch der Richter, fängt im Kapitel 6 an. Und das Buch der Richter ist, ist irgendwie so eine Übergangsphase in der Zeit von dem Volk Israel. Wir wissen das, die hatten einen Bund, oder Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, dann hat er einen Bund mit Mose gehabt und dieser Bund, der ging dann in das ganze Volk über und dann hat Josua den Auftrag von Mose übernommen und dann hat Josua alle in das verheißene Land geführt und dann wurden die Stämme aufgeteilt und jeder hat seine Ländereien bekommen und dann ist Josua gestorben. So, und dann hatte das Volk keinen Anführer und was haben sie gemacht? Was sie wollten. Ich sag mal so, das klingt schon ein bisschen nach uns, oder? Also nicht so ganz weit weg. Es gab dann immer mal so Phasen, dass es, durch das Buch der Richter zieht sich ein Satz und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Kein schöner Satz. Und dann heißt, und dann dann bringt Gott einen Richter oder eine Richterin hervor und dann passiert irgendetwas Gewaltiges. Und dann heißt es ganz zuletzt, nämlich direkt vor dem Kapitel 6 heißt es, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Das war die Zeit, nachdem Deborah Richterin war. Deborah, vielleicht haben der ein oder andere schon mal gehört, dass ich über Deborah gelehrt habe. Ich liebe sie. Er hat gemeinsam mit Barak einen großartigen Sieg errungen. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Warum? Weil sie den Wegen des Herrn wieder gefolgt sind. Und dann fängt dieses Kapitel 6 an. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was haben sie gemacht? Das Hauptproblem, glaube ich, ich bin jetzt keine Spezialistin für Altes Testament, aber was ich immer wieder gelesen habe, ist, als Gott gesagt hat, nehmt das Land ein, dann hat er gesagt, nehmt das Land ein und zwar komplett, macht keine Kompromisse. Und das Volk Israels Kompromisse eingegangen und hat die Kanaaniter drinnen gelassen und damit auch deren Götter. Das, was sie gemacht haben, war, den falschen Göttern nachzufolgen. Die haben die Baals Götter angebetet. Da gab es nicht nur einen, da gab es mehrere und die haben die angebetet. Die haben da so eine Mischkultur gefahren. Und das ist etwas, was wir heute in unserer Kultur ganz genauso sehen. Egal, was wir machen, guck doch mal, wie viele falschen Götter wir um uns herum haben. Die heißen halt nicht mehr Baal. Die heißen vielleicht Facebook oder Geld oder Karriere oder wie auch immer. Ich habe kürzlich einen ganz interessanten Kommentar gelesen aus Amerika. Da gab es irgendeine Schießerei in einer Schule, was es da leider sehr, sehr häufig gibt. Und da hat jemand gesagt, wieso war Gott nicht da? Und dann sagte jemand, ihr habt Gott aus den Schulen verbannt. Gott darf in euren Schulen keine Rolle mehr spielen und dann fragt ihr euch, wo er ist, wenn er gebraucht wird. Leute, wir sind da nicht anders. Diese Diskussion, darf man Kruzifixe in öffentlichen Gebäuden aufhängen oder nicht? Dürfen wir oder machen wir das? Stehen wir ein für das, was unsere Überzeugung ist oder machen wir doch so ein Wischiwaschi? Und dann heißt es als nächstes, da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Ich glaube nicht, dass Gott gesagt hat, ey Midianiter, kommt, geht mal da hin und bestraft mein Volk. Das hat er gar nicht nötig. Die Midianiter, die sind, das war so ein Nomadenvolk, die sind dann so heuschreckenartig in andere Länder eingefallen und haben da geraubt und geplündert. Und in den Ländern, wo man ihnen nichts entgegensetzen konnte, da hatten die leichtes Spiel und sind immer und immer und wieder gekommen. Und das war auch in dieser Gegend, wo der Gideon gelebt hat. Da sind die Midianiter regelmäßig eingefallen. Regelmäßig. Und warum konnten dieses Volk Israel, die Söhne Israels, den Midianitern nichts entgegensetzen? Weil sie Gott aus ihrer Mitte verbannt haben. Deswegen hat er sie in die Hand der Midianiter gegeben. Ich überspringe einfach mal so ein paar Verse und fasse das für euch zusammen. Die Midianiter lagerten sich gegen das Volk. Sie verheerten den Ertrag des Landes, ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Ist wichtig, kommen wir gleich noch drauf. Und sie kamen wie Heuschrecken, zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen in das Land, um es zu verheeren, und so verarmte Israel sehr wegen Midian. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Irgendwie haben sie sich daran erinnert. Da gab es doch so einen Herrn. Wisst ihr, deswegen ist eine Erinnerungskultur so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir Zeugnisse erzählen. Deswegen ist es wichtig, uns gegenseitig an Dinge zu erinnern. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, so einen Jahresablauf zu feiern, um uns daran zu erinnern. Und diese Kultur, die hat Gott selber etabliert. 7 Jahre lang ging das so. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Das Volk Israel war gerade ein bisschen mehr als 100 Jahre in ihrem verheißenen Land. Also kannte der Gideon wahrscheinlich noch Leute, die dabei waren, als dieses Land eingenommen wurde. Was so in der Familie immer weiter erzählt wird. Kennt ihr das? Ihr, die ihr Enkelkinder habt, erzählt doch eure Sachen, was ihr von früher so erlebt habt. Eine meiner Lieblingserinnerungen aus meiner Kindheit ist Stromausfall. Das gab es immer noch manchmal, als wir noch lauter Überlandleitungen hatten im Winter, immer mal Stromausfall. Haben wir Kerzen angemacht und meine Mutter hat aus ihrer Kindheit erzählt. Das sind die Sachen, die mir hängen geblieben sind. Erzählt euren Kindern und Enkeln und Enkeln, also Urenkeln, erzählt, was ihr erlebt habt. Und das Volk schrie zum Herrn. Jetzt habe ich euch ja versprochen, ich schlage immer mal einen Bezug zu uns heute. 7 Jahre lang ging das so. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt so an mich und an uns heute denke, was war eigentlich vor 7 Jahren? Unsere Welt ist so schnelllebig, oder? Wir wissen, was vor 2 Jahren war. Da war das mit dem Krieg in der Ukraine, das anfing. Vor 4 Jahren, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt vor 4 Jahren war Corona-Lockdown, war der erste Lockdown. Aber alles, was vor diesem Corona-Lockdown war, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da muss man schon ein bisschen herholen. Ich fasse euch mal so ein paar Sachen zusammen. Also vor 7 Jahren zum Beispiel kam dieser Fidget Spinner auf. Kennt ihr das noch? So, was man in die Hand nimmt und womit man dann so rumspielt. Die Lehrer unter uns nicken. Das war ein großes Thema in den Schulen. Wer wurde vor 7 Jahren deutscher Meister? Ist auch nicht so schwer. FC Bayern München, ich meine, das kann man auch raten. Die Elbphilharmonie wurde eröffnet in Hamburg und gleichzeitig im gleichen Jahr fand auch der G20-Gipfel in Hamburg statt. Okay. Cannabis wurde legalisiert für Schmerzpatienten, 7 Jahre her. Die Ehe für alle wurde verabschiedet im Bundestag. 7 Jahre her. Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten und in Deutschland stirbt Helmut Kohl. Wir hatten Wahlen vor 7 Jahren, in 2017. Die AfD zog zum ersten Mal in den Bundestag ein, ist 7 Jahre her. Daraufhin hatten wir so viele verschiedene Parteien, dass es zu keiner Regierungsbildung kam. 7 Jahre her, das bestimmte damals die Nachrichten. Vor 7 Jahren, offiziell sagt man so, dokumentiert wurde die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland. Und was wir hier als Gemeinde ganz konkret hatten vor 7 Jahren, ich weiß nicht, wem das so spontan einfällt, wir haben uns vorbereitet auf unsere Netzwerkkonferenz 500 Jahre Reformation. Könnt ihr euch daran erinnern? Es ist 7 Jahre her. Was haben wir gebetet? Was haben wir prophezeit? Was haben wir proklamiert? Was haben wir geglaubt? Und wir haben gedacht, jetzt kommt der Durchbruch und jetzt kommt die Reformation. Jetzt haben wir das Nächste. Und dann kam, nicht Midian, aber dann kam es anders. Und jetzt sitzen wir hier und denken so, wie geht's eigentlich für uns mal weiter? Wir gucken einfach mal, wie es mit Gideon weiterging. das Volk Gottes hat geschrien. Und der Herr hat einen Propheten geschickt. So war das zu der Zeit. Was sind wir so gesegnet, dass wir in einer Zeit nach Jesus leben, nachdem der Vorhang zerrissen ist, dass wir direkt mit Gott reden können, dass wir nicht warten, ob er einen Propheten schickt und wenn ja, was der uns auch noch sagt. Aber Gott hat sehr deutlich mit denen gesprochen und hat gesagt, also ich habe das und das und das und das gemacht. Ich habe euch aus Ägypten rausgeführt. Ich habe euch ins gelobte Land geführt. Ich habe gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Die vielen, vielen Gebote wurden ja zusammengefasst in ein einziges. Und das ist das, was für uns im Moment auch relevant ist, was Jesus gesagt hat. Dieses eine Gebot, ihr sollt Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und euren Nächsten wie euch selbst. Das ist das, was das Herz Gottes ist. Und dann kam der Engel des Herrn und er setzte sich an einen bestimmten Platz unter einen Baum und beobachtete einen jungen Mann. Einen Gideon. Und ich lese jetzt einfach mal ab Vers 11. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon sagte, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann alles so getroffen? Ich finde diese Antwort sehr überraschend. Er scheint überhaupt nicht überrascht, dass da ein Engel kommt und mit ihm redet, sondern er schüttet einfach nur so sein Herz aus und sagt, aber wenn das wirklich so ist, warum hat uns das so getroffen? Wo sind die Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Ich will an diesem Vers mal einen Moment hängen bleiben. Da ist ein Mann, der seit 7 Jahren verfolgt wird, in Hungersnot lebt, der irgendwie so ein bisschen sein Zeug zusammenhält und das seines Vaters, also seines Hauses. Er drischt das heimlich in der Kelter, damit irgendwie was zu essen da ist. Und dann kommt ein Engel und spricht mit ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich fand das sehr berührend, was die Kerstin vorhin gesagt hat. Hol doch mal das raus, was Gott zu dir gesprochen hat. Der Gideon sagt gar nicht, oh, ich bin kein tapferer Held oder irgendwas, sondern der Engel erinnert ihn eigentlich an das, was Gideon schon wusste. Es ist eine Erinnerung, die da kommt. Denn er sagt, geh hin in deiner Kraft, habe ich dich nicht gesandt. Das ist ja etwas, was schon da war. Gideon hatte übrigens einen Namen bekommen und Namen haben eine Bedeutung. Der Name von Gideon bedeutet Zertrümmerer oder Zerstörer, der etwas abhackt. Das heißt, er ist mit diesem Wissen groß geworden. Ich habe eine Bestimmung, etwas zu zerschlagen. Also wenn ich diesen Namen habe, ich bin ein Zerstörer, etwas ein Zertrümmerer, dann wundert mich das vielleicht gar nicht, wenn einer sagt, du starker, mächtiger Held. Ich habe nur keinen Raum, das irgendwie auszuleben im Moment. Aber eigentlich kommt dieser Engel und erinnert Gideon an seine Bestimmung. Wenn du nicht weißt, was deine Bestimmung ist, wenn du es vergessen hast oder vielleicht noch nie gehört hast, was Gott zu dir sagt, habe ich 2 Vorschläge für dich. Ein Vorschlag ist, überleg mal und forsche nach, was die Bedeutung deines Namens ist. Namen sind kein Zufall. Vielleicht hast du auch einen Zweitnamen. Frag einfach mal den Herrn, warum habe ich diesen Namen gekriegt? Hat das eine Bedeutung? Möchtest du mir damit was sagen? Und die zweite Option ist, wenn du das wirklich brauchst, dass jemand mal in dein Leben eine Bestimmung reinspricht, dann komm nachher nach vorne. Lass für dich beten. Hier sind Menschen, die etwas über dir aussprechen wollen. Und wenn du dich vielleicht gar nicht erinnerst, was das war, dann komm auch nach vorne, lass für dich beten und sag, ich möchte, dass das wieder ausgegraben wird, das, was über mir ausgesprochen wurde. Ich will meine Bestimmung wieder wissen. Ich will das wieder hören, was Gott über mir ausspricht. Ich weiß, dass wenn Gott etwas zu mir sagt, dann sind das gute Worte. Starker, tapferer Held, habe ich dir nicht gesagt, habe ich dich nicht dahin gesandt. Und ich kann dir eins versprechen. Er hat zu jedem etwas gesagt, er hat für jeden eine Bestimmung und er hat mit jedem etwas Großartiges vor. Egal, ob das hier ist oder im Schwarzwald oder in Hamburg oder in Indien oder in Madagaskar. Wir müssen nur aufhören, uns zu vergleichen mit dem, was andere machen und hineingehen in das, was Gott für uns hat oder für dich ganz speziell. Und wenn es ist, dass du alle deine Nachbarn immer begrüßt und für sie betest und sie segnest. Wir sollten niemals so vermeintlich kleine Dinge missachten. Das sind die Dinge, die Gott ehrt. Wenn die Barbara eine Berufung hat, mit einem Hallo und freundlichen und guten Worten seine Liebe in ihrer Nachbarschaft auszugießen, da kriege ich Gänsehaut. Das ist großartig. Niemals klein denken. Gott denkt nur groß von dir. Der Gideon wird wirklich ergriffen irgendwie von diesem Wort. Und er sagt zu ihm, okay, könnte ja sein, dass da was ist, aber bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Genau, was ich gerade gesagt habe, Kleindenken. Ich bin ja nur klein und mickrig. Nee, die Ausrede gilt bei Gott nicht. Er hat immer die Kleinen gebraucht, schon immer. Durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Ein Junge mit einer Schleuder und 5 Steinen. Immer die Kleinen. Wisst ihr, eigentlich sind die Jüngsten sogar die Besten, finde ich manchmal. Weil die überlegen nicht. Also die Ältesten, die haben es ein bisschen schwierig, die müssen immer den Weg bahnen. Die Jüngsten, die haben dann, da ist schon alles durch irgendwie. Die haben dann, die können es machen. Also die haben Freiheiten, die Ältesten nicht haben. Habe ich in meiner eigenen Familie gesehen, ist bei uns gerade nicht anders. Und die Jüngsten, also die sind manchmal noch so unverbraucht. Also je mehr Lebenserfahrung du hast, desto mehr fängst du doch an zu überlegen und zu überlegen. Je jünger du bist, desto eher sagst du, ach, das mache ich. Als ich meiner damaligen Gemeinde in Gießen gesagt habe, also ich werde jetzt hier in Deutschland keinen Facharzt mehr machen, ich gehe gleich nach Indien und hat dann so erzählt, was da meine Pläne sind. Und dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, also irgendwie bewundere ich das an dir. Ich glaube, ich würde das nicht mehr so machen. Jetzt bin ich halt auch ein paar Jahre älter, jetzt weiß ich, was sie meinte. Das macht man so mit Mitte, Ende 20. Da sagt man so, okay, ich keine Ahnung, wie alt ihr seid, sagt man auch, okay, ich gehe jetzt halt mal nach Hamburg. Naja gut, wir haben jetzt vor kurzem gesagt, okay, wir bauen nochmal ganz groß. Aber irgendwie fallen einem so Entscheidungen leichter, wenn man jünger ist. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, der Jüngste zu sein. Ich habe dann aber mal nachgeforscht, was ist eigentlich Manasse? Wer war Manasse? Manasse ist einer der 12 Stämme. Also er stammt aus dem Stamm Manasse. Und Manasse war der älteste Sohn von Josef. Und da gab es so eine interessante Geschichte. Also der hieß Manasse, weil der Josef endlich angekommen war. Er war verheiratet, er hatte eine Position, er war mit Gott im Reinen und hat gesagt, Gott hat mich alles vergessen lassen. Das bedeutet eigentlich der Name Manasse. Und dann passiert was Interessantes. Manasse kriegt nämlich noch einen Bruder Ephraim. Und als Jakob stirbt, bringt Josef seine Söhne, also praktisch die Enkel von Jakob zu ihm, sagt, oh bitte Vater, segne meine Söhne. Und er bringt sie so, dass eigentlich der Jakob die rechte Hand der Autorität auf den Manasse legen müsste. Der ist ja der Älteste. Und aus irgendeinem Grund überkreuzt Jakob die Hände und segnet den Jüngeren mit dem Segen des Älteren. Das heißt, der Manasse ist übersehen worden. Und ich glaube, das ist so tief in dieser DNA von diesem Stamm. Wir sind irgendwie übersehen worden. Wir haben nicht das bekommen, was uns zusteht. Aber Gott hat gesagt, ich segne ihn genauso. Aber sein jüngerer Bruder wird irgendwie trotzdem über ihm sein. Ephraim, der Stamm Ephraim. Aber Dieser Stamm Manasse, der hatte noch eine Besonderheit. Das war nämlich der einzige Stamm, der geteilt wurde bei der Landeinnahme. Halb Manasse war auf der einen Seite des Jordans und die andere Hälfte war auf der anderen Seite des Jordans. Also in diesem Manasse, da ist so eine Zerrissenheit. Er ist irgendwie der Älteste und doch nicht der Älteste. Er ist teilweise zusammen, aber doch nicht so richtig. Und irgendwie hat auch was mit Vergessen zu tun. Und dann nimmt Gott einen Mann aus diesem Stamm und sagt, weißt du, ich will, dass dieser Stamm Bedeutung bekommt. Dass dieser Stamm hier gesehen wird und dass aus diesem Stamm jemand aufsteht, der mein Volk rettet. Der mein Volk in Freiheit führt. Und der Herr spricht als Antwort auf all dieses, ja, ich komme eigentlich aus dem kleinsten Haus und dann aus diesem komischen Manasse-Stamm und ich bin noch der Jüngste, sagt der Herr, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Wer so ein bisschen die Geschichte kennt oder weiter nach vorne liest, weiß, dass Gideon das Ganze geschafft hat mit nur 300 Mann. Das ist übernatürlich. Wenn du sagst, ich sitze jetzt hier in diesem Haus oder ich gehöre irgendwie in den Leib Christi, aber ich komme eigentlich aus dem mickrigsten Hintergrund und ich verdiene am wenigsten Geld, ich habe am wenigsten Bildung, ich kann eigentlich gar nichts machen, dann kann ich dir nur sagen, nimm dir ein Beispiel an Gideon. Der hat gesagt, okay, wenn Gott das sagt, lasse ich mich mal drauf ein. So ganz, ganz leicht ist es ihm nicht gefallen. Also ich gehe nicht durch die gesamte Geschichte von Gideon, aber später hat er dann noch irgendwie dann so ein Fell ausgelegt und wollte ein Zeichen haben und dann war das eine Zeichen nicht gut, dann hat er es nochmal gemacht, wollte es andersrum. Also Gideon hat sich da schon 100-mal rückversichert. Aber jetzt die Geschichte, die ich mit euch noch ein bisschen verfolgen will, da hat er was sehr Interessantes gemacht. Er hat nämlich gesagt zu dem Engel des Herrn, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir rede und bleib hier, bis ich dir was zu essen gemacht habe. So. Und dann steht hier, der Engel sagt, ich bleib, bis du wiederkommst, bis du mir was gekocht hast. So, alles das, was die jetzt diskutiert haben, ist eine Sache von ein paar Minuten. Und dann steht hier ein halber Vers. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Epha Mehl. Punkt. Ein Satz. Dieser Satz hat mindestens einen Tag gedauert. Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen. Mindestens. Also ein Ziegenböckchen. Wir hatten vorhin gelesen, ich habe gesagt, es ist wichtig, dass es eigentlich gar keine Tiere mehr gab. Die Midianiter hatten ja alles gestohlen. Also in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Unterschlupf, in irgendeiner Felshöhle, irgendwo muss auch ein Ziegenböckchen gewesen sein. Und das hat er geholt. Und ein Epha Mehl. Ich dachte so in meinem Nichtwissen, ein Epha Mehl ist irgendwie so ein Maß, so ein Scheffel oder so. Nee, ein Epha Mehl, also bevor ich jetzt falsch sage, das sind 22 Liter. Wo hatte der noch so viel Mehl her? Und vor allen Dingen, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, das zu verarbeiten? Also ich kenne das, wenn man diese indischen Fladenbrote macht, dann nehme ich maximal einen Pfund Mehl. Da wird meine Familie gut satt von, da bin ich aber auch eine Weile beschäftigt. Also ein Kilo Mehl können wir noch Besuch einladen. Jetzt 22 Liter Mehl. Also ein Kilo Mehl ist ungefähr ein Liter, so. Zumindest in meinem Messbecher. Also der hat 22 Liter Mehl irgendwo hergeholt. Und ich frage mich, hat das keiner mitgekriegt? Also ich meine, wenn man so ein Ziegenböcklein kocht, also erstmal schlachten, irgendwie, der muss dann noch ausbluten, dann wird er gehäutet, dann wird es ausgenommen, dann wird es irgendwie zerteilt. Das dauert ewig und dann wird ein Feuer gemacht und der war ja nicht umsonst in der Kälte, der Kälter. Der wollte nämlich nicht, dass wenn gedroschen wird, der Staub wegfliegt und man sieht, dass er da drischt. Aber der hat kein Problem, jetzt ein Ziegenböcklein zu kochen oder zu braten und also Feuer zu machen und das muss Stunden und Stunden und Stunden gedauert haben, bis es fertig war. Das war nicht nur ein Satz, das überlesen wir mal, der war da echt beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr in der Küche steht oder, keine Ahnung, wenn ihr mit irgendetwas beschäftigt seid, meine Gedanken gehen da. Eigentlich liebe ich das nach dem Arbeitstag, in der Küche zu stehen und Salat zu schnippeln und Zwiebeln und zack, 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 da kann ich so meine Gedanken laufen lassen. Also ich stelle mir das vor, der Gideon da, Starker, mächtiger Held. Naja, gut. Okay, ich bin der Zertrümmerer. Zack, zack, zack. Und dann, der hat das doch bestimmt irgendwie bewegt. Einen Tag lang hat er das bewegt. Und gleichzeitig sitzt der Engel des Herrn und wartet auf ihn. Der hat da auch nicht gesessen und sich gelangweilt. Also im Reich Gottes, wenn ich eins gelernt habe, im Reich Gottes gibt es keine Langeweile. Und jeder, der irgendwie involviert ist mit dem Reich Gottes, ist involviert. Da sitzt kein Engel und macht nichts. Was der jetzt in der Zeit gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber diese Zeit ist irgendwie interessant. Der Engel des Herrn wartet. Gott wartet auf die Antwort von Gideon. Und Gideon ist beschäftigt und bereitet seine Antwort vor. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er bereitet etwas vor. Und dann heißt es hier, das Fleisch tat Gideon in einen Korb und die Brühe in einen Topf und er brachte es heraus unter die Terebinte und legte es dem Engel vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Das muss ein Riesenfestmahl gewesen sein auf dem Felsen von der Menge. Und sicherlich so viel, dass die Familie eine ganze Weile davon hätte essen können. In einer Zeit, wo es nichts gab. Und dann sagt er, die Brühe musst du ausgießen. Und Gideon macht das. Da steht nur, und Gideon machte es so. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte erst nochmal diskutiert. Also, ich gehe jetzt nur mal von mir aus. Ich hätte vielleicht nochmal nachgefragt, bist du dir sicher? Wollen wir nicht erst essen und dann gieße ich es aus? Hast du nicht Hunger? Und da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Wisst ihr, was das war? Das war ein Opfer. Das war ein richtiges Opfer. Ein Tier ist geschlachtet worden, Arbeit ist reingesteckt worden. Gideon hat die letzten 24 Stunden von sich völlig hineingegeben und da reingeopfert und hat es dem Herrn hingegeben, ohne irgendwelche Diskussion. Zumindest lesen wir von keinen. Und da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hat es die ganze Zeit vermutet, aber hat ja gesagt, also wenn du wirklich der Engel des Herrn bist, dann lass mich dir was zu essen bringen. Und ich glaube, der Gideon wusste, dass wenn es kein Engel ist, wenn es ein Mensch gewesen wäre, der hätte erst gegessen. Ihm war klar, das war der Engel des Herrn. Und jetzt spricht der Herr zu ihm. Der Engel ist weg und jetzt hört er die Stimme Gottes. Und Gott sagt zu ihm als allererstes, Friede sei mit dir. Das ist das allererste Mal, dass Gott einem Menschen sagt, Friede sei mit dir. Es gibt eine andere Stelle, da spricht ein Mann, ein Mensch einem anderen Menschen zu, Friede mit dir. Aber das ist das erste Mal, dass Gott sagt, Frieden sei mit dir. Und das ist so ziemlich das Gewaltigste, was Gott einem Menschen zusagen kann. Und das inmitten des Kriegs. Inmitten einer Zeit, wo die Stimme Gottes nicht zu hören ist. Inmitten einer Zeit, wo sie ständig damit rechnen müssen, überfallen zu werden. Inmitten einer Zeit, wo das Volk zerrissen ist. Inmitten einer Zeit, wo die Stimme Gottes nicht mehr gehört wurde, weil sie andere Götter angebetet haben. Wisst ihr, dass Gott dir das heute sagen möchte? Oder anders, weißt du, dass Gott dir das jetzt gerade zusagt? Friede sei mit dir. Bernd, Friede mit dir. Willi, Frieden mit dir. Dagmar, Frieden mit dir. Setz deinen Namen ein. Gott spricht dir das zu. Frieden mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon versteht etwas, was wir vielleicht gar nicht so schnell verstehen würden. Er versteht, dass Gott dabei ist, einen Bund mit ihm zu schließen. Es gab ein Opfer Und ein Bund geht ganz häufig damit einher, dass ein Name sich ändert. Gott hat sich ganz häufig mit einem neuen Namen vorgestellt. Er hat sich Abraham vorgestellt mit einem neuen Namen. Er hat sich Mose vorgestellt mit einem neuen Namen. Und hier stellt sich Gott mit einem neuen Namen vor. Und Gideon machte die einzig richtige Schlussfolgerung. Er baut ihm einen Altar. Das ist das Dritte, was häufig zu einem Bund gehört. Wir haben es vorhin gehört. Von dem Regenbogen haben wir was gehört. Der Bund von Noah. Von einem Ölzweig haben wir was gehört. Und hier ist ganz genauso. Gott bekommt einen Altar gebaut. Und Gideon nennt diesen Altar, und das ist der Höhepunkt für mich der ganzen Predigt, Yahweh Shalom. Der Altar bekommt den Namen, der Namen, mit dem Gott sich offenbart hat. Yahweh Shalom. Gott des Friedens. Was ist Frieden? Was ist Shalom? Wir sind so sehr westlich geprägt, wir denken, Frieden ist dann, wenn es keinen Krieg gibt. Das ist die Lehre unserer Welt. So bin ich groß geworden. Wir sind so, keine Ahnung, irgendwie 40 Jahre nach dem Weltkrieg, wir leben im Frieden. 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wir leben im Frieden. Leute, das ist nicht Frieden. Frieden ist nicht, wenn der Krieg weg ist, sondern da, wo Frieden ist, hat Krieg keinen Raum. Das ist so, wie wenn wir von Licht und Dunkel sprechen. Dunkelheit gibt es gar nicht, sondern Dunkelheit ist das, was existiert, weil kein Licht da ist. Krieg ist das, was existiert, weil der Frieden nicht da ist. Also muss es jemand kommen, der den Lichtschalter anmacht, der den Friedensschalter anmacht, damit wir Frieden haben. Dieses hebräische Wort Shalom hat eine viel tiefere Bedeutung. Das hat ein vollkommenes Wohlergehen, ein vollkommenes Heilsein. Heil ist Jeschua. Das hebräische Wort für Heil ist Jeschua, der Name Jesus. Vollkommenes Heilsein, umfassendes Glück. Und in dem Wort Shalom schwingt auch etwas mit, das heißt Entschädigung. Wenn Krieg etwas geraubt hat und Frieden kommt, kommt Entschädigung. Shalom ist so viel tiefer als das, was wir so ein bisschen mit der Friedensbewegung, der Friedenstaube, Peace Flags, also diese Fahne, wo Peace draufsteht, das ist alles nicht Frieden. Das, was wir brauchen, ist der Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft, der all unser Denken und unser Sein übersteigt. Das ist der Frieden. Und Gideon baut diesen Altar. Und jetzt bin ich eigentlich wirklich bei dem, wo ich die ganze Zeit hin wollte, wo Gott aber gesagt hat, nee, leg mal das Fundament, in welcher Welt Gideon war. Und dann überlegen wir, wie ist es für uns? Wir leben auch in Zeiten, wo so viele Angriffe sind von außen. Und wisst ihr, was Gideon dann, also zumindest als erstes macht, weiß ich nicht, aber es wird berichtet, was als nächstes geschieht. Gott möchte, dass er nochmal ein Tier opfert. Das fand ich sehr interessant, nämlich irgendwie den zweiten Stier, der 7 Jahre alt ist. Also müssen da ja auch noch viele Stiere gewesen sein. Und dann wird wieder ein Tier geopfert. Und ohne das Wissen von seinem Vater reißt er die falschen Altäre nieder und macht endlich seinem Namen Ehre als Zertrümmerer. Er zertrümmert die falschen Altäre. In dem Moment, wo er eine Begegnung mit dem Yahweh Shalom hat, in dem Moment, wo Frieden kommt, fängt er an und zertrümmert was. Das entspricht nicht dem Bild von unserem Frieden, oder? Wenn Frieden ist, kann ich nicht hingehen und anderen was kaputt machen. Aber das ist das, was Gott will. Er will, wenn wir eine Begegnung mit ihm haben, aus diesem Shalom heraus handeln und dann gucken, warum war es unfriedlich? Warum hatte der Frieden keinen Raum? Und dann reißt diese Altäre nieder. Das war jetzt für den Gideon vielleicht ein bisschen sichtbarer als für uns. Unsere Altäre sind ja eigentlich nicht mehr aus Stein gebaut. Aber jeder von uns hat Altäre, jeder kennt auch Altäre, die errichtet sind und die müssen eingerissen werden. Das ist unser Auftrag. In jedem von uns steckt ein Gideon, wisst ihr das? In jedem von uns ist der Auftrag für Gideon, diese falschen Götzenaltäre einzureißen und den Altar für Yahweh Shalom aufzurichten. Und ihm dafür wirklich unser ganzes Leben hinzugeben, unser ganzes Herz hinzugeben und möglicherweise unser ganzes Mehl hinzugeben. Oder alles das, was wir an Ressourcen haben. Ich glaube, dafür steht es eigentlich. Es geht um die Ressourcen, egal wie begrenzt die sind. Gib ihm alles hin. Und deswegen will ich mit euch jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen, wo in der Bibel noch über Frieden geredet wird. Also sucht euch mal das Buch Jesaja raus. Von vorne bis hinten geht es da um Frieden. Ich liebe Jesaja, auch wenn ich ganz vieles nicht verstehe. Aber immer wenn es da um Frieden geht, bin ich total überwältigt. Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es von dem Kommenden, ein Kind wird euch geboren. Jetzt sind wir nicht bei Weihnachten, sondern kurz vor Ostern. Aber da heißt, er wird geheißen werden, der Friedefürst. Ich habe ganz lange mit diesem Wort gehadert. Auf Englisch heißt Prince of Peace, also der Prinz des Friedens. Bis ich geschnallt habe, das ist so mein mädchenhaftes Denken. Irgendwie für mich waren Prinz und Prinzessin, die saßen immer auf dem Thron und haben gewartet, dass die anderen den Job für sie machen. Nee. Der Fürst oder der Prinz, die haben eine ganz andere Aufgabe. Es gibt Übersetzungen, da heißt es der Anführer oder, wie habe ich hier geschrieben, der Kommandant. Man könnte dieses Wort auch mit Kommandant übersetzen, der Kommandant des Friedens. Jesus ist derjenige, der kommt und Frieden kommandiert. Also der wirklich etwas mit Macht reinspricht. Das ist der Friedensfürst. Petrus fordert uns auf in 1. Petrus, Kapitel 3, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Kennt ihr das? War vor ein paar Jahren mal die Jahreslosung. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. Okay, wie geht das denn? Wie jage ich dem Frieden nach? Das ist das Problem, wenn man immer nur so einen Vers rausnimmt. Petrus schreibt ziemlich gut eigentlich den ganzen Kontext, was wir machen sollen, damit wir dem Frieden nachjagen können. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Ups! Dass sie nicht Trug reden, sprich keine Lügen verbreiten oder dummes Zeug. Tratsch. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Tut schon ein bisschen weh, oder? Dem Frieden nachjagen heißt mal unsere Zunge im Zaum halten und überlegen, was wir sprechen. Sprechen wir zerstörerische Worte, spaltende Worte oder verbindende, friedliche, friedliebende Worte? Ich nehme mich da kein bisschen raus, okay? Wir haben vor kurzem gehört über die Frucht des Geistes, über die Liebe. Letzte Woche ging es um die Freude. Die dritte Frucht ist der Frieden. Frucht des Geistes. Wenn wir aus dem Geist heraus leben, ist Frieden eine Frucht. Frucht ist etwas, was automatisch kommt. Aus dem Geist leben ist auch wieder so ein charismatisches Wort, ne? Wie geht das denn? Was machen wir denn? Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass wir uns beständig mit Gott verbinden. Eine Sache, also Richard Hayes vor kurzem hat es eigentlich auf eine sehr kurze Formel gebracht, 2020. Lies wenigstens 20 Minuten am Tag in deiner Bibel und bete 20 Minuten. Entweder in Sprachen oder wenn du nicht in Sprachen beten kannst, bete 20 Minuten. Das wird dich so verändern. Das wird dich so mit dem Geist verbinden. Nur 20 Minuten, mindestens. Ich meine, mehr darf man immer. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Prophetie. Also ich stand sehr lange so ein bisschen skeptisch mit dieser Prophetie. Das liegt daran, also ich komme ja eher so aus der Landeskirche, habe ich gerade erzählt. Und meine Tante, die hatte Sozialpädagogik studiert, Religionswissenschaften. Und als ich dann irgendwie mit 18 mal auf eine charismatische Osterfreizeit fahren wollte, hat sie gesagt, oh, gefährlich, gefährlich. Und ich so, was ist denn da gefährlich? Oh, gefährlich, gefährlich. Das war so, Und ich bin da sehr kritisch hingefahren, fand das vieles sehr, sehr gut. Manches fand ich auch nicht so gut. Was ich gar nicht gut fand, war, dass man im Lobpreis super begeistert ist und dann nach dem Lobpreis ist die Hälfte der Jugendlichen raus und hat sich die Predigt nicht angehört. Fand ich nicht so gut. Aber das war so ein Start da rein. Und Prophetie fand ich schon immer sehr interessant. Und dann, als wir hier nach Deutschland kamen, ich glaube, das erste oder das zweite Mal, als wir in einem Gottesdienst waren, wo ein Prophet auch zu Gast war, habe ich gedacht, warum kriegen alle anderen ein prophetisches Wort und ich nicht? Und dann hat mein Mann ein prophetisches Wort gekriegt und das war für mich. Aber nur, weil ich es kapiert habe, dass es für mich war. Er hat nämlich gesagt bekommen, eine Sache war, müssen wir noch viele Prüfungen haben. Dann habe ich gedacht, oh nee. Und dann hat er noch gesagt bekommen, das ist nicht immer ungefährlich, was du machst, aber du hast eine Frau, die immer betet. Das hat ja mein Mann zugesprochen bekommen. Und ich saß da mit einem Baby in so einem Babyraum und habe gedacht, so, ich krieg wieder kein Wort. Und dann dachte ich, was soll das? Er hat eine Frau, die immer betet. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Dann habe ich gedacht, mache ich das wirklich? Dann dachte ich, wenn Gott mich so sieht, dass ich eine Frau bin, die immer für ihren Mann betet, sollte ich besser mal damit anfangen. Es ist ja nicht so, dass ich vorher nicht gebetet hätte für ihn. Aber ich habe das wirklich zu einer Gewohnheit gemacht. Und wisst ihr, beten kann ein Lebensstil werden. Du musst dich nicht irgendwo hinsetzen, sondern du kannst beständig wirklich in einer Haltung sein, wo du gute Dinge aussprichst, wo du Leute begrüßt und Hallo sagst und gleichzeitig bereit bist, wenn die Gebet brauchen, bete ich. Ich habe mit Gott einen Deal ausgemacht, was ich Leuten zuspreche, das nicht fromm klingt, aber für mich ein Gebet ist für diese Leute. Wisst ihr, wie viele in der Praxis sind? Und es wirkt manchmal sehr, sehr hölzern, wenn ich dann sage, ja, und ich will dich jetzt noch segnen. Aber ich habe mit Gott ausgemacht, weißt du, wenn ich den Menschen sage, ich wünsche ihnen von Herzen alles Gute, dann wünsche ich ihnen den Segen Gottes, denn Gott ist gut. Und ich kann das Menschen zusprechen und er weiß, was ich damit meine und dass das eigentlich ein Segen ist über diesen Menschen. Du kannst es schaffen, beständig zu beten. Und wenn du in dieser Haltung bist, im Geist, dann kannst du Frucht bringen. Und eine Frucht ist eben der Frieden. Über Frieden kann ich unendlich, unendlich, unendlich lange reden. Aber ich habe ja angefangen mit Palmsonntag. Und deswegen will ich jetzt auch mit Hinblick auf die Zeit noch eine Stelle lesen, die zum Palmsonntag gehört. Palmsonntag ist die Zeit, wo Jesus sich vorbereitet, so die letzten Tage mit seinen Jüngern. Er hat gesagt, geht da hin, holt einen Esel und ich will da und da hin, in dies und dies Obergemach und so weiter. Und er ist in die Straßen von Jerusalem hineingeritten und das Volk hat Palmzweige hingelegt, hat die Mäntel ausgezogen und dass er wirklich wie auf einem Teppich geritten ist und hat gesagt, Baruch Habba, Pshem Adonai. Das ist etwas, was dieses Volk zutiefst verinnerlicht hatte. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist die Stelle, die wir kennen. Aber in Lukas steht noch mehr. In Lukas steht Lukas 19, für die mitlesen wollen. Ab Vers 37. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt. Im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Wisst ihr, dass sich da Kreise schließen, nicht nur ein Kreis? Als Jesus geboren wurde, wurde schon gesungen und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt zieht er ein und es heißt Frieden im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe, weil sie wissen, dass das, was im Himmel ist, siehe, das ist nahe herbeigekommen, das ist hier. Dieser Gott des Friedens, dieser Jahwe Shalom, der ist nicht im Himmel, da ist er auch, aber der ist hier. Er ist hier herbeigekommen, er ist da für dich. Er will dich berühren, er will, dass du eine Begegnung hast. Er will dich erinnern, wer du bist. Er will deinen Namen neu herausfordern und er will, dass du falsche Stätten zertrümmerst. Und er will, dass du Menschen in Freiheit führst. Das ist deine Berufung. Und lasst uns einfach noch mal beten dafür. Ja, Vater, ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, dass du der Jakob, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bist, dass du derselbe Gott bist, der zu der Zeit von Gideon aktiv war und dass das heute noch gilt für uns. All die Worte, die du gesprochen hast, alle Zusagen, die du in unser Leben gesprochen hast, Vater, ich bitte dich, dass du sie nimmst und uns neu aktivierst mit diesen Worten. Da, wo Worte weggekommen sind, wo wir sie verloren haben, losgelassen haben oder uns haben berauben lassen, da bitte ich, dass du Engel schickst, dass sie diese Worte wieder einsammeln und sie uns wieder neu in die Hand gibst, dass wir lesen können, was du über unser Leben geschrieben hast. Und über all dem bitten wir dich, dass du uns bekannt machst mit dir, dem Jahwe Shalom, dass in deiner Gegenwart alle Unruhe, aller Unfrieden, alles falsche Denken, alle Lügen zur Ruhe kommen, schweigen müssen und wir geborgen sind in dir, in deinem Shalom. Danke, Vater, wir danken dir. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir geben dir die Ehre und wir sagen, wir freuen uns auf die nächsten Tage. Wir öffnen unser Herz. Wir heißen dich willkommen in unserem Leben. Komm herein mit deinem Frieden. Komm mit deiner Macht, mit deiner Autorität. Und wir danken dir, dass du alles, wirklich alles für uns getan hast. Wir geben dir alle Ehre, allen Lobpreis und alle Anbetung. Amen.
Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.